Ich lese aus Römer 3, ab Vers 21. Nun aber ist ohne Mitwirkung des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar und bezeugt worden durch das Gesetz und die Propheten. Die Gerechtigkeit vor Gott, die durch den Glauben an Jesus Christus zu allen kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden ungestraft gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer gemacht, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu beweisen, da er die zuvor in der Geduld Gottes ertragenen Sünden hingehen ließ, um in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu zeigen, damit er allein gerecht ist und den rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Dies ist das Wort des Herrn.
So schön, bei euch zu sein. Ich habe vor 10 Jahren so einen Satz gehört, den werde ich nie vergessen, ehrlich gesagt. Und das war der Satz meines Kardiologen, meines Arztes, der sagte: Herr Scheven, wenn Sie jetzt dem Bus hinterherlaufen, dann werden Sie sterben. Und ich dachte so, okay, warte mal, so schlimm ist das jetzt? War mir gar nicht so bewusst. Und ich habe vielleicht so zu der Geschichte, ich bin herzkrank geboren und konnte in meinem Leben nie Sport machen. Also immer, wenn die ganzen Jungs Fußball spielen waren, musste ich immer auf der Bank sitzen, zuschauen. Oder in der Schule hatte ich dann auch manchmal frei. Das war auch gar nicht so schlecht. Aber grundsätzlich wusste ich nie, wie das sich anfühlt, wenn man Sport macht. Wenn du das Gefühl hast, dein Puls geht höher und nicht die Angst zu haben, dass du vielleicht dabei tot umfällst. Und ich habe dann als Kind einfach extrem viele OPs gehabt. Also immer mal, kurz nach der Geburt, 2 Jahre später, nochmal später. Und immer wieder wurde irgendwie versucht, das richtig zu machen. Habe auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Aber wisst ihr was, ich bin in der Kirche aufgewachsen und ich wusste, hey, Gott ist ein Gott, der heilt. Wir haben das eben, glaube ich, an manchen Stellen sogar auch gesungen. Und ich habe gedacht, okay, ich glaube, dass Gott mich heilt. So, ja, dann habe ich das auch, dachte ich, jetzt muss ich das ja auch nicht nur glauben, sondern ich möchte auch dementsprechend handeln. Ich bin dann zu Leuten hingegangen, wo ich so dachte, okay, vielleicht bei denen wurden schon mal Leute geheilt, vielleicht klappt das ja besser. Ja, dann war ich in Amerika, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so Healing Rooms, ja, da kannst du hingehen, da werden Leute geheilt, bin ich auch hin. So, und was ist passiert? Nichts. Nichts ist passiert. Und ich dachte so, warum passiert nichts? Gott hat gesagt, er möchte heilen. Ich habe das erwartet, ich habe das geglaubt, glaube, wie ein Senfkorn sollte eigentlich ausreichen, aber es ist nichts passiert. Und ich habe so gedacht, kennen wir das nicht alle? Wenn wir mit Gott rechnen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wir denken, ja, das steht ja sogar in der Bibel und theoretisch, das macht doch alles Sinn. Wir erwarten, dass wir glauben, dass wir haben diese Hoffnung und dann passiert nichts. Wir denken, Gott, wo bist du eigentlich? Gott, ich bin doch eigentlich ganz gut gewesen. Ja, also ja, eigentlich habe ich das doch auch jetzt mal verdient. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man mir aufgetragen hat. Und ich habe so gedacht, es ging einem Volk 2000 Jahre lang genauso. Und wir gehen jetzt so eine kleine Reise nochmal durch. Und ich möchte gerne uns ermutigen, heute vielleicht so für eine halbe Stunde mal jemand anderes zu sein. Mal sich vorzustellen, was wäre, wenn ich vor 2000 Jahren in Galiläa geboren worden wäre. Da bin ich da, vielleicht bin ich Bauer, vielleicht bin ich eine junge Mutter, vielleicht bin ich ein Fischer. Ich arbeite hart, um irgendwie zu überleben. Wir sind besetzt von den Römern, das heißt, an jeder großen Straße stehen Soldaten, die gucken, dass du auch alles richtig machst, dass du nicht irgendwas gegen dieses System machst, die stehen da. Und wenn du nur irgendwas falsch machst, dann kann es sehr schnell sein, dass du gefangen genommen wirst, dann kann es sein, dass du einfach ans Kreuz genagelt wirst, es kann sein, dass du am Straßenrand am Kreuz bist, damit du eine Abschreckung bist für die anderen Menschen, damit sie sehen, das Kreuz ist das Instrument der Macht der Römer. Und das ist so die Zeit gewesen, nur du lebst in diesem Land der Verheißung. Eigentlich ist das doch das Land, was Gott gesagt hat, hey, hier ist Milch und Honig, hier ist es wunderschön, hier, hey, hier, wenn du da bist, da ist alles, was du brauchst. Und auf einmal fühlst du dich in dem, wo du glaubst, dass du da bist, wo du sein sollst, wie in so einem Gefängnis. Und alles, was du dir gewünscht und erträumt, das kann nicht richtig passieren. Und dann musst du auch noch Steuern bezahlen. Wir leben ja auch in einem steuerzahlenden Land, aber du musstest so viel Steuern zahlen, dass du kaum selber überleben konntest. Du musstest so viel Abgaben machen, damit du irgendwie, also wenn du warst einfach arm dran, das muss man einfach so ehrlich sagen. Aber wisst ihr was, das war nicht alles. Du hattest diese Hoffnung, Da war etwas, was schon als Kind in dich hineingesungen wurde. Das wurde schon am Bett wurde das schon gesungen über dein Leben. An jedem Sabbat wurden dazu Schriften gelesen mit dieser Hoffnung. Weißt du, ja, ich verstehe das, es ist alles schlecht. Leute aus meiner Familie sind gestorben für diese Römer, für unser Volk. Aber weißt du was, ich habe da diese Hoffnung. Diese Hoffnung, dass da jemand kommt. Ich habe da diese Hoffnung, dass da dieser König kommt und diesen Thron einnimmt. Und ihr kennt die Geschichte. Susanna hat es vor 2 Wochen erzählt, so dieser Stammvater Abraham, der dieses Volk gegründet hat, dieser Bund unter diesem Sternenhimmel. Und du weißt, Gott hat einen Bund geschlossen. Gott selbst geht als Feuer und als Rauchofen durch diese Gasse und er verpflichtet sich mit seinem eigenen Leben und sagt, weißt du was, ich möchte euch segnen, ich möchte euch retten, ich möchte euch alles geben, was ihr braucht. Ich möchte euch segnen und nicht nur euch, sondern ich möchte euch gebrauchen, um die ganze Welt zu segnen. Ich möchte euch gebrauchen, um die ganze Welt zu heilen. Das ist dieses Versprechen, was gilt. Und du bist ja tiefgläubig und du denkst nicht wie heute, weiß ich nicht genau, sondern du warst damals so, dass du dachtest, ja, das glauben wir, das ist die Hoffnung. Ja, diese Römer, das nervt mich. Jedes Mal, wenn ich irgendwo zur Arbeit gehen muss und die kontrollieren mich und schauen, habe ich alles bezahlt. Aber ich weiß, da ist was. Und dann ist da diese Verheißung an den großen König David, den jeder kennt, wisst ihr, den jeder kennt, ein König aus dem Alten Testament, dem gesagt wird, ey, dein Thron wird ewig bestehen und du weißt, Gott ist treu, Gott wird das machen. Wir haben es gerade gesungen, Gott ist gut, er ist treu, er steht zu dem, was er sagt. Und sogar in Jesaja lesen wir das Versprechen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und der Friede wird kein Ende haben. Und damit lebst du, das hörst du immer wieder. Und der Friede wird kein Ende haben. Und ich glaube schon, dass sie manchmal so dachten, 2000 Jahre warten sie schon auf dieses Versprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die manchmal ganz ehrlich waren und dachten, wieso Gott, kommt da nichts? Das, was ich mir gewünscht habe, das, was ich mir erträumte, was meine Vorstellungen waren. Und es ist ja nicht so, dass es ausgedacht war, sondern Gott selbst hat es versprochen, aber es ist nicht passiert. Wenn wir ganz ehrlich sind, war das gar nicht nur die Sehnsucht nach dieser Heilung. Es war nicht diese Sehnsucht danach, dass sich einfach nur Umstände ändern, sondern eigentlich ist diese tiefe Sehnsucht in jedem Menschen von uns, die Lotte uns vor ein paar Wochen auch schon gesagt hat, wo sie gesagt hat, es gab einen Zustand in dieser Welt, der war sehr gut. Da waren Gottesmenschen an Gottes Ort, in Gottes Gegenwart. Und es war ein, man nennt es so im Hebräischen, ein Shalom, ein ganzheitlicher Frieden. Keine Angst davor, verraten zu werden. Keine Angst davor, verletzt zu werden. Keine Angst davor, dass wenn du jemandem irgendwas anvertraust, dass er damit schlimme Dinge macht. Keine Angst davor, dass du sagst, ich offenbare mein Herz jemandem und er zertrampelt es nicht. Keine Angst davor, dass ich, wenn ich irgendwas falsch mache, dass ich direkt niedergemacht werde von irgendwem. Es war Shalom, es war perfekt. Und vielleicht dachte ich so, vielleicht kennen wir ja auch diese Sehnsucht danach, dass es irgendwie besser wird, wenn wir abends um 11 Uhr die Nachrichten schauen und denken, schon wieder ist irgendwas Schlimmes passiert. Schon wieder ist irgendwo ein Krieg ausgebrochen, schon wieder ist irgendwas schlecht. Oder wenn wir am Krankenbett sitzen bei Menschen, die wir lieben. Oder vielleicht, wenn wir merken, ey, wenn ich auf mein Leben zurückschaue und denke, ich habe mir mein Leben eigentlich anders vorgestellt. Mit 17, 18, 19, da dachte ich, ey, so wird mein Leben aussehen. Und jetzt sind wir hier mit 30, 40, 50 und denken, es ist ganz anders verlaufen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und du bist irgendwie enttäuscht vom Leben. Und vielleicht gibt es sogar Dinge, die Gott dir versprochen hat. Und du denkst, okay Gott, ich bin hier, ich bin bereit, aber wieso kommst du nicht? Was soll das denn? Ich liebe Kirche, ist ein Ort, wo wir nicht das Richtige sagen, sondern das Ehrliche sagen, oder? Und manchmal ist es ja so witzig, manchmal kommen sogar die Momente, wo das passiert, was wir uns wünschen, aber in uns bleibt trotzdem diese Sehnsucht nach etwas, was mehr ist als das. Als mehr als dieser kurze Moment von dem, dass ich bekomme, was ich möchte. Aber gute Nachrichten, ich habe richtig gute Nachrichten, weil es ist soweit. Diese Nachricht geht rum, da ist ein Baby geboren. Und du denkst, ist er das? Ist er das? Der, von dem überall gesprochen wird, der, von dem vorgesungen wird, wo wir jeden Samstag diese Schriften lesen. Ist er das jetzt? Wie cool ist das denn? Wo denn? Also lass uns mal nach Jerusalem gehen, in den Palast und schauen, wo ist denn dieses Königskind? Ach so, ja, also vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären. Also ist es nicht ganz in Jerusalem, ist ein bisschen weiter weg in so einem Ort, das ja, kennt man vielleicht jetzt nicht, das ist so Bethlehem, kennst du das vielleicht? Das ist so ein kleines Ort in so einem Futtertrog und ja, es wurde so in Windeln gewickelt bei Eltern, die nicht genug Geld hatten, um ein angemessenes Opfer bringen zu können. Und das ist jetzt der König der Könige? Und du denkst, hä? Die Engel sagen zu den Hirten in Lukas 2, Vers 12, und das habt ihr zum Zeichen. Er wird stark sein, er wird Sohn eines Mächtigen sein und er wird gut aufwachsen mit Weisheit und Kraft und er wird die Römer platt machen. Achso, nee, warte mal. Doch die richtige Bibel. Glück gehabt. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und wer ist die Konkurrenz? Ein Herrscher, der in Rom sitzt, mit ganz vielen Flotten, mit ganz vielen Legionen aus Marmor, ja, der reich ist, der alles hat, was er braucht, der sich selbst Gottes Sohn nennt, der sich selbst Herr nennt, der sich selbst Friedensbringer bringt. Okay, also das ist der Gegner und das ist, mit wem wir arbeiten. Okay, ja, wir haben jetzt 2000 Jahre lang geglaubt. David war auch ein kleiner Hirtenjunge, das hat Gott schon hingekriegt, aber du merkst so langsam, dass du dieser Zweifel, also deine Hoffnung bröckelt, oder? So langsam bröckelt das, was du dir eigentlich vorgestellt hast. Und dann, aber dann, ey, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's wirklich los. 30 Jahre später ist dieses Baby erwachsen geworden und er fängt an, rumzupredigen. Er wandert rum quasi, ja. Und dann fängt er an zu predigen und du denkst, boah, was passiert hier? Die Geschichte von dem König aller Könige. Blinde sehen, Gelähmte können gehen. Tausende strömen zu Jesus hin. Tausende und sie wollen ihn sogar so zum König machen. Was macht Jesus? Endlich checkt ihr es, ich bin der König. Nein, Jesus rennt weg und geht auf den Berg, um alleine zu sein mit seinem Vater. Und du denkst, irgendwie, Jesus, ich wäre der beste PR-Manager für ihn gewesen, glaube ich. Er hat das nicht gut gemacht, ja. Und dann denke ich so, okay, er sammelt keine Armee, sondern er sammelt Fischer und Zöllner. Zöllner, also Freunde der Römer. Jesus, Entschuldigung, irgendwas läuft hier schief. Wir haben irgendwas falsch verstanden. Und er stürmt auch keinen Palast. Er isst mit Sündern, er isst mit Prostituierten, er isst mit Ausgestoßenen. Er hat Gemeinschaft mit denen keine Gemeinschaft haben wollte. Er heilt diese Menschen, die überhaupt keine Perspektive, die überhaupt keine Zukunft hatten. Zu denen geht er hin und dann sagt er auch noch so komische Sachen. Alle warten, wann kommt denn endlich der Aufstand nach Rom? Sollen wir unsere Waffen schärfen? Haben wir zwar nicht, aber wir können ja unsere agrarwissenschaftlichen Waffen nehmen. Und dann sagt er aber so komische Sätze. Er sagt dann sowas wie, liebt eure Feinde. Nee, Jesus, du hast es falsch verstanden. Platt machen, ja, nicht lieben. Und dann sagt er noch weitere Sachen. Er sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Oder wenn er dich zwingt, eine Meile zu gehen, weil damals war das Recht, ein Legionär hatte das Recht, einem Juden einfach zu sagen, du trägst jetzt eine Meile mein ganzes Gepäck. Was sagt Jesus? Dann mach das lieber nicht. Nein, er sagt, dann geht zwei mit ihm. Jesus, also irgendwie geht hier komplett was auseinander. Liebt eure Feinde, ich verstehe das nicht. Und es war so eine Verwirrung da, dass selbst der große Prophet, der großartige Johannes der Täufer, ja, von dem man so viel hört, es gibt so viel an von Johannes der Täufer, selbst er sitzt im Gefängnis und denkt sich so, okay, warte mal, ich habe mir das tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Und er schickt Jünger zu Jesus und sagt, kannst du ihn mal fragen, ob er wirklich der ist, den wir alle glauben? Wenn du heute hier sitzt und denkst, wovon redet der Typ eigentlich? Dann bist du in bester Gesellschaft, weil die größten Leute in der Bibel haben genauso gedacht. Matthäus 11, Vers 3 steht, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich sag dir, die Bibel ist ehrlich. Wir wollen immer das Richtige sagen, aber die Bibel ist einfach ehrlich. Sie sagt wirklich, was Leute denken. Aber weißt du was? Auch das schauen wir drüber weg. Wir glauben ja, dass Gott größer ist als immer diese ganzen Umstände. Und dann endlich. Wow. Kein Problem. Ey, es geht weiter. Jetzt aber wirklich. Jetzt ist es soweit. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Endlich. Es geht nach Jerusalem und endlich. Es geht weiter. Okay, der Esel hätte ein Pferd sein können, aber Esel ist auch okay, ja. Und das Volk Gottes begrüßt ihn und sagt, ey, lang lebe der König, Hosianna in der Höhe, der Sohn Davids. Wow, das ist die Krönung, jetzt geht's los, Leute. Und ich stelle mir vor, die Jünger so, ey, bald sitze ich mit ihm da und dann werde ich den Römern nämlich sagen, wo es lang geht. Die Menge jubelt und fünf Tage später, hängt Jesus am Kreuz. Fünf Tage später ist er verraten vom eigenen Kreis, verleugnet von seinen besten Freunden, verurteilt von den eigenen religiösen Führern und hingerichtet von der eigenen Besatzungsmacht. Soldaten flechten ihm eine Krone aus Dornen und geben ihm einen purpurroten Mantel und spotten ihn und sagen, du bist König der Juden. Und dann steht er noch in der Bibel, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Es steht nicht, es stirbt der, er ist auch noch verflucht. Das ist das Schlimmste. All deine Vorstellungen, all das, was du glaubst, alles, wo du dein ganzes Leben drauf gesetzt hast, wofür du vielleicht sogar bereit warst zu sterben, ist mit einem Mal für dich gestorben. Mit einmal ist all deine Hoffnung, alles kaputt. Und wenn wir mal so ein bisschen wissen wollen, wie sich das anfühlt, in Lukas 24, Vers 21, 3 Tage nach dieser Kreuzigung von Jesus. 3 Tage in der Situation laufen 2 Jünger nach Emmaus und sie sagen Folgendes. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist der traurigste Moment, oder? Wenn Hoffnung in Vergangenheitsform steht. Wir hofften. Wenn wir schon mal am Grab standen von jemandem, den wir lieben, haben wir auch gehofft. Wenn die Dinge, die wir uns gewünscht haben, endlich passieren, haben wir auch gehofft. Aber irgendwie ist es weg. Tot. 2000 Jahre lang auf etwas gesetzt und enttäuscht worden. Der König ist tot. Ich habe so gedacht, die Erwartung ist nicht nur enttäuscht, sondern diese Erwartung ist hingerichtet, öffentlich. Man kann es noch nicht mal schönreden. Alle haben es gesehen. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen aus dieser Stadt, aus Berlin. 1948, Berlin liegt in Trümmern. Und jeder kennt dieses Geräusch dieser drohenden Motoren, die über Berlin fliegen. Und du weißt genau, dieses Geräusch heißt ganz schnell in den Keller. Hier kommt Tod, hier kommt Zerstörung, hier kommt das, was unsere ganze Stadt kaputt macht. Hier kommt Vergeltung. Und du kennst dieses Geräusch und dieses Flugzeug sich nähert und es zuckt sich in dir zusammen. Ich weiß nicht, ob du Großeltern vielleicht hast, die im Krieg aufgewachsen sind. Ich weiß, wie meine Oma Geschichten erzählt hat. Wie das war, du hast das damit verbunden, dein ganzes Inneres zog sich zusammen, diese Flugzeuge, sie kommen. Und diesmal, 1948, die Sowjets haben West-Berlin abgeriegelt, abgeschlossen. Es gibt keine Lebensmittel, keine Kohle, nichts kommt da durch. 2 Millionen Menschen sind eingesperrt in einer Stadt. Und eins ist klar, wir werden verhungern. Wir werden verhungern, es gibt keine Möglichkeit, irgendwo hier an Nahrung zu kommen. Es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwie zu überleben. Und jetzt kommt wieder dieses Geräusch dieser Flugzeuge. Wieder kommt dieses Flugzeug, und du merkst, da kommt wieder Zerstörung, Tod, schnell alle in den Keller. Und was fällt dort vom Himmel? Brot, Mehl, Kohle, Milchpulver für die Babys. Einer der Piloten, Gail aus Amerika, der steht eines Tages am Zaun vom Tempelhof und er sieht dort diese Kinder stehen, Kinder seiner Feinde, Kinder von Menschen, die den Krieg angefangen haben. Kinder von Menschen, wo du denkst, die müssen bestraft werden, die haben es nicht verdient. Und er sieht diese Kinder und er verteilt 2 so Kaugummistreifen und die verteilt sie so an die Kinder. Und es gibt so Kinder, die haben nichts abbekommen, die riechen einfach nur am Papier und lieben diesen Geruch von diesem Papier. Und dieser Gail hat was so im Herzen bewegt, dass er angefangen hat, Süßigkeiten und Schokolade über Berlin abzuwerfen. Und damit die Kinder wissen, wer er ist, hat er immer mit den Flügeln gewackelt. Die Kinder nannten ihn den Wackelflügler. Und er hat insgesamt 23 Tonnen Süßigkeiten an 250.000 kleiner Fallschirme auf die Kinder runtergelassen. Dasselbe Geräusch, dieselben Maschinen, vielleicht sogar dieselben Piloten. Aus dem Himmel, wo man erwartet hat, dass Vergeltung kommt, Zerstörung und Tod. Es wäre sogar nachvollziehbar gewesen, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auskennt. Aber was kommt aus dem Himmel? Brot. Versorgung. Aus Feinden wurden Retter. Und das hat niemand kommen sehen. Niemand hat damit gerechnet. Und ich glaube, genau das ist Gnade. Haben die das verdient? Nein, haben sie nicht. Aber da war Gnade. Aber kommen wir nochmal zum Kreuz. Jetzt stehen wir da. Die Hoffnung ist weg. Tod, vorbei. Das, worauf du dein ganzes Leben gesetzt hast, ist weg. Mit all den erschlagenen Erwartungen. Und warum hat er nicht durchgegangen? Er hätte das doch gekonnt. Er hat Tote auferweckt. Er hätte schnipsen können und alle Römer wären umgefallen. Warum hat er das nicht einfach gemacht? Warum besteigt er den Thron nicht? Und ich möchte dich heute fragen, vielleicht hat Jesus ja doch den Thron bestiegen. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es so, dass das Kreuz eben nicht die Niederlage war. Vielleicht war es so, dass das Kreuz nicht das Hinrichtungsinstrument war, sondern vielleicht war das Kreuz der Thron. Vielleicht war das Kreuz der Thron. Vielleicht herrscht er gar nicht trotz des Kreuzes, sondern vielleicht herrscht er vom Kreuz aus. Vielleicht besiegt er die Feinde nicht, indem er sie vernichtet, sondern vielleicht besiegt er die Feindschaft, die er auf sich selber nimmt. Vielleicht besiegt er den Tod nicht, indem er diesem Tod ausweicht, sondern indem er mitten durchgeht durch diesen Tod. Über seinem Kopf hängt das Schild König der Juden. Pilatus meinte das als Spott, aber wir heute wissen, dass es die wahrste Inschrift war, die es jemals gegeben hat. Der König der Juden. Und wenn das wirklich so ist, wir werden das gleich klären, ob das Sinn macht. Wenn das wirklich so ist, dann müssen wir vielleicht doch nochmal zur Futterkrippe zurück. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal in das Leben von Jesus zurück und vielleicht macht das nochmal anders. Denn was ist, wenn er wirklich gekrönt wurde am Kreuz, anstatt besiegt? Vielleicht ist es ja wirklich etwas dran. Und wenn wir jetzt zurückgehen, dann müssen wir nochmal lesen. Da war dieses Baby in der Futterkrippe in Bethlehem. In Bethlehem, was heißt das, die Stadt des Brotes. Die Stadt des Brotes, wo Jesus wo liegt in einem Futtertrog, der Menschen versorgt mit einem Brot, wo Menschen nie wieder hungrig sein werden. Kann das vielleicht sein? Kann es sein, dass der Mann, der mit den Zöllnern ist, der die Feinde liebt, statt sie zu vertreiben, der König, der sich der Krönung entzieht, dass das, was wir glauben, was die Wartezeit ist, was die Enttäuschungszeit ist, wo wir denken, bald geht es endlich los, bald passiert genau das, was wir uns vorstellen, vielleicht waren das gar keine Umwege, sondern vielleicht war das die Zeit seines Regierens auf dieser Erde. Vielleicht war das schon der König der Könige, der zeigt, so sieht das aus, wenn ich regiere. Die Römer benutzen das Kreuz als Machtinstrument, aber ich benutze das als Demonstration der Macht, der Liebe, sorry. Das heißt, vielleicht waren das keine Umwege, sondern vielleicht ist genau das Reich war die ganze Zeit schon da und das ist das, was Jesus predigt. Das Reich Gottes ist schon da, das Reich Gottes sieht nur anders aus, als du dir das vorgestellt hast. Im Reich Gottes werden Menschen geheilt, im Reich Gottes werden Menschen befreit. Im Reich Gottes begegnet er den Menschen, mit denen keiner was zu tun haben möchte. Im Reich Gottes nimmt er sich Zeit. Im Reich Gottes ist es so, dass Jesus, der die Welt rettet, sich unterbrechen lässt von Menschen, weil er Mitleid hat und Liebe hat für die Menschen, die am Straßenrand liegen. Vielleicht war das schon alles Reich Gottes. Deswegen liebe ich das Wort Enttäuschung. Weil wenn du enttäuscht wurdest, das ist das Beste, was passieren kann, weil du hast eine Täuschung, wurde entnommen. Ja? Wir denken immer, ich möchte nicht enttäuscht werden, aber es ist doch gut, weil da, wo du enttäuscht wirst, wird dir eine Täuschung genommen, der du vorher unterlagst. Deswegen möchte ich dir sagen, das Evangelium ist nicht, wenn wir über das Evangelium predigen, ist es nicht die Geburt, das Kreuz und die Auferstehung, als wäre alles dazwischen nur eine Überbrückung, sondern das Evangelium ist im Zentrum die Hauptbotschaft von Jesus. Deswegen heißt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wie nennt man sie? Die Evangelien. Das ganze Leben von Jesus ist das Evangelium. Es ist quasi wie ein Fenster. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, ist es wie, als wenn wir durch ein Fenster schauen und sehen, das ist Gott. Vielleicht fragst du dich, wie sieht denn Gott aus? Wie redet denn Gott? Wie würde Gott mit mir begegnen, wenn ich ihn treffen würde? Ich schaue Jesus an. Er ist das Fenster für den, wer Gott wirklich ist. Johannes 14, Vers 9 lesen wir, wer mich sieht, sieht den Vater. Du möchtest wissen, wie Gott über dich denkt? Schau Jesus an, wie er Menschen begegnet. Wie er eben nicht Feinde platt macht, sondern dir begegnet, Zeit für dich hat, sich mit dir hinsetzt. Ehrlich zu dir ist. Und wenn wir seine Geschichten lesen, dann ist das Gott. Gott offenbart sich in Jesus. Aber es ist nicht nur ein Fenster. Jesus ist auch ein Spiegel, wo wir hineinschauen und sehen, wer wir eigentlich sein sollten. Und weißt du, Lotte hat euch dieses Bild gegeben, das Ebenbild Gottes zu sein, das Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich habe mich immer so als Kind gefragt, was heißt es denn, das Ebenbild Gottes? Was soll das denn eigentlich sein? Das können wir gar nicht richtig greifen, aber jetzt ist es offenbar geworden. In Jesus steht der wahre Mensch vor dir und er ist nicht nur das Fenster, der dir zeigt, wie Gott ist, sondern er zeigt dir das Fenster, wie Menschsein eigentlich gedacht war. Nicht bitter zu werden, am Kreuz zu hängen, ohne sich irgendwas umgehängt zu haben, splitterfasernackt und den Menschen, die ihn verurteilt haben, zuzusprechen, euch ist vergeben. Mensch sein zu sein, ich bin versöhnt mit mir selbst, ich bin versöhnt, ich brauche die Anerkennung der Menschen nicht, ich brauche die Anerkennung meines Vaters im Himmel. Ihr könnt mich krönen, aber ich gehe hoch und suche zu meinem Vater und der sagt mir, wer ich bin, nicht die Menschen. Vielleicht ist das wahre Menschsein. Kolosser 1, Vers 15, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und jetzt hast du vielleicht einen Einwand, den ich gut verstehen könnte, nämlich, ja gut, das hast du dir jetzt so schön ausgedacht, ja, man kann sich das Kreuz ja irgendwie jetzt so drehen, dass es irgendwie passt. Aber das müssen wir nochmal kurz gemeinsam entdecken, damit das überhaupt Sinn macht. Deswegen hat Susanna euch vor 2 Wochen stehen gelassen und gesagt, hör mal, da müssen wir mal auf Jesus schauen. Darüber redet dann Jesus. Ich habe so gedacht, bloß kein Druck. Aber erinnert ihr euch noch an Genesis 15? Die Nacht, in der Gott mit Abraham einen Bund schließt, zerteilte Tiere, Eine Gasse aus zerteilten Tieren, die Art und Weise, wie du damals einen Bund geschlossen hast. Es ist nicht einfach irgendein billiger Vertrag, sondern es ist der Bund, wo du bezahlst mit deinem Leben, weil du gehst da durch und du sagst, ich bezahle mit diesem Bund mit meinem eigenen Leben. Das ist die Konsequenz. Mir soll es so gehen wie diesen zerteilten Tieren. Und Susanne hat es euch erzählt, wie schließt Gott diesen Bund mit Abraham? Was muss Abraham machen? 5-mal Bibel lesen die Woche, 36-mal beten, wenn es geht, ein bisschen mehr, ganz viel fasten, jeden Sonntag in die Livekirche gehen. Ganz wichtig, weil sonst geht es nicht. Nein, was macht er? Abraham fällt in einen tiefen Schlaf. Geh mal schlafen. Hör mal auf, immer selber zu gucken, dass du irgendwie klarkommst, sondern geh mal schlafen, weil er ist vielleicht der, wo sich die Welt weiter dreht, auch wenn wir schlafen gehen. Vielleicht hat er die Welt immer noch in der Hand. Und so sehen wir, Susanne hat so schön gesagt, ich zitiere das mal, wenn dieser Bund Blut kosten würde, dann nicht Abrahams Blut, sondern Gottes allein, weil er geht alleine durch diese Gasse. Er sagt, weißt du was, wenn du diesen Bund nicht hältst, Abraham, ich trage die Konsequenzen, ich gehe da durch, ich mache das. Das heißt, die ganze Geschichte der Bibel ist am Ende, wie der Bund gebrochen wird von Abraham, von seinem Volk. Immer und immer wieder sind die Menschen nicht gut genug. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, wieder versagen, wieder gelogen, wieder das falsche Kreuz an der Steuererklärung gemacht. Wieder habe ich versucht, die Anerkennung meiner Freunde zu bekommen und habe nicht die Wahrheit gesagt. Wieder habe ich Menschen enttäuscht. Wieder habe ich Dinge getan, die ich eigentlich nicht tun wollte. Vielleicht sogar noch letzte Woche, vielleicht vorgestern. Vielleicht gibt es Dinge, die mich immer wieder einholen. Und Jesus sagt, ich werde das tragen. Und wie löst er das ein? Am Freitagnachmittag auf dem Hügel vor den Toren Jerusalems, auf dem Berg Golgatha, geht Gott genau durch diese Gasse. Und er sagt, das, worauf du jahrelang gewartet hast, ist nicht etwas, was nie so geplant war, sondern es war schon 2000 Jahre lang geplant. Der Heilplan war schon fest. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Kreuzestod, sondern es ist, dass Gott sagt, ich bezahle für alles. Und das ist das Kreuz. Es geht nicht um einen zornigen Gott, wo der süße, empathische, sympathische Sohn sagt, hör mal, Gott, komm, drück doch nochmal ein Auge zu. Nein, das ist die Konsequenz der Schwere, des Brechen des Bundes. Was heißt, weißt du was, ich löse das ein. Gott selbst löst ein, was er versprochen hat. In Jesus, als Gott selbst, geht er in die Gasse, als Mensch, als Jude, als Vollender des Volkes Israels, als Nachkomme von Abraham, der löst von innen heraus diesen Bund ein. Und ich habe das am Anfang, haben wir das gelesen, Römer 3. Ich möchte gerne nochmal alle Kapitel vorher zusammenfassen. Römer 1 bis 3 geht es die ganze Zeit nur darum. Lese ich kurz mal alles vor. Ja? Nein, ich möchte euch ja nicht so lange beanspruchen heute. Aber also eigentlich ist die ganze Zeit, wenn 1 bis 3 können wir einfach zusammenfassen mit, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du kannst machen, was du willst. Du kannst es nicht aus eigener Kraft tun. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Du kannst es die ganze Zeit, lest es mal durch nochmal heute Nachmittag oder so. Lest es in eurer Kleingruppe durch. Es funktioniert nicht. Du kommst nicht zu Gott aus eigener Kraft. Aber wie denn dann? Ja, das ist doch mal, lass uns doch ehrlich sein, aber wie denn jetzt? Und dann kommen diese beiden Worte. Nun aber, Römer 3, Vers 21. Nun aber, hast du es endlich begriffen? Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Check? Okay. Nun aber, jetzt kann Paulus endlich loslegen und sagen, okay, nun aber, ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist offenbar geworden. Ohne irgendein Handeln, ohne ein Halten des Gesetzes, ohne, dass du irgendwas richtig gemacht hast, hat er seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat gezeigt, wer er ist. Er hat gesagt, ich bin gerecht und ich halte das, was ich sage. Auf mich ist Verlass, auch wenn es anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Und Susanne hat es auch schon gesagt, die Bibel, Gerechtigkeit, das Wort in der Bibel ist ein Beziehungswort, ja, ein Wort der Beziehung. Gottes Gerechtigkeit ist seine Bundestreue. Er ist gerecht, indem er das hält, was er sagt, indem er sagt, dieser Bund ist nicht einfach, dass ich so tue, als wäre nichts gewesen. Ich sage, ach komm, ich bin Gott, ich mache das nicht, sondern nein, ich habe selbst versprochen, dass ich bezahle. Und deswegen ist es auf der einen Seite die Gerechtigkeit, aber dann lesen wir weiter. Und dann werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, unverdient, Freispruch. Es ist nicht nur Gottes Gerechtigkeit, sondern es ist auch der Freispruch zu sagen, auch wenn du dabei geschlafen hast, bist du trotzdem freigesprochen. Selbst wenn du keinen Anteil daran hattest, das irgendwie einzulösen, bist du freigesprochen. Du gehst frei raus und du hast dafür nichts getan. Du gehst zum Gericht. Ich habe 3 Praktika gemacht als Strafverteidiger. Und ich dachte so, jedes Mal, stell dir vor, du bist in diesem Strafgericht, du weißt, du bist schuldig. Und der Richter sagt, weißt du was, ich habe schon bezahlt, kannst nach Hause gehen. Es ist so ungerecht eigentlich. Das wollen wir doch nicht wahrhaben. Also für die anderen schon, aber für mich selbst. Und vielleicht kennst du das, eine Sache, die wir hoffen, die nie rauskommt. Diese eine Sache ist, wenn wir abends alleine im Bett liegen und merken, es kommt immer und immer wieder hoch. Menschen, die ich kenne und ein Freund von mir, der mit dem wir länger schon unterwegs sind, wo ich mir so wünsche, dass er erkennt, was Gott für ihn getan hat, er sagt, ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich sage, ich weiß wohin. Er sagt, das kann ich nicht glauben. Ich kann nicht glauben, wenn du wüsstest, was alles in meinem Leben war. Wenn du wüsstest, was Jesus alles für dich getan hat. Und genau das steht in Vers 26, auch was wir soeben gelesen haben. Damit er selbst gerecht sei, also Gott selbst ist gerecht, und zugleich den gerecht macht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Und Lotte hat in ihrer zweiten Predigt erzählt, aus Genesis 3, wo Gott Adam und Eva Kleider aus Fell macht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war so ein Flüstern, ja, ein kleines Vorzeichen für das, was am Kreuz später passiert. Er nimmt das Fell, er tötet ein Tier und gibt den Menschen das, um ihre Scham zu bedecken. Aber am Kreuz stirbt er selber, habe ich gerade gesagt, splitterfasernackt. Eine Schande für die damalige Zeit. Du musstest bis hierhin verdeckt sein. Ja, es war eine Schande, so davor zu sein. Gott selbst hängt splitterfasernackt am Kreuz. Alle lachen ihn aus, beschämen ihn und sagen, hey, du bist das. Und er hängt am Kreuz und sagt, hey, es ist für dich. Und wer sind wir, dass wir sagen, hey, das reicht nicht aus. Und er sagt nicht, hey, für die, die sich angestrengt haben, für die, die besonders religiös sind. Er sagt das nicht für die, die weit genug sind. Er sagt einfach Geschenke, du kannst nichts daran ändern. Und ich habe so gedacht, das Schönste ist, du kannst nichts daran ändern. Das heißt, du kannst es dir nicht verdienen und du kannst es auch nicht verspielen. Also ganz ehrlich, ich bin Pastor. Wenn ich denke, eine Woche später denke ich so, boah, die Woche war so voll. Ich habe gar nicht richtig geschafft, mir die Zeit für Gott zu nehmen. Und dann denke ich so, ich muss das erstmal wieder aufarbeiten. Kennt ihr das? Erstmal wieder reinkommen. Ja? So, und jedes Mal mache ich meine Augen zu und merkst du, wie Jesus kommt und sagt, hey, hier bin ich, kein Vorwurf, er ist einfach da und sagt, hey, schön, dass du da bist hier, Timo. Und ich denke so, aber ich muss doch irgendwas dafür tun. Das ist doch, in uns ist das so drin, dieses Bedürfnis nach, ja, aber ich muss doch irgendwie. Und Jesus, meine Güte, das Kreuz. Guck doch an, was da passiert ist. Das ist für dich. Und die Kinder am Zaun von Tempelhof, die haben die Kaugummis nicht verdient. Sie waren die Kinder der Feinde, aber das, was sie getan haben, sie haben ihre Hände aufgehalten. Und ich fühle es schon. Ich fühle es. Ich weiß nicht, ist jemand von euch christlich sozialisiert? Also ich bin christlich sozialisiert worden als Kind schon. Und ich fühle es, da kommt diese Stimme, oder? Diese Stimme in uns, die sagt, ja, Gottes Gnade ist Hammer. Du musst nichts tun. Das ist die Eintrittskarte, ja, ins Reich Gottes, Hammer. Aber wenn du es dann wirklich ernst meinst mit dem Herrn, dann musst du aber auch ein bisschen Gas geben. Ja? Also dann ist die Gnade, das ist der Eintritt, aber danach, da musst du schon auch ein bisschen liefern. Ja? Also du musst ja dann im Glauben auch leben. Und dann, kennt ihr das? Oder bin ich der einzige Schlechte unter uns? Okay, 3 Leute, die das auch schon mal kennen, das ist doch schon mal, bin ich schon mal beruhigt. Aber ich kenne das und es klingt so reif, oder? Es klingt so fromm, es klingt irgendwie auch richtig. Doch, ist richtig, ja, guck mal, der hat alles für dich gemacht, jetzt musst du aber ihm auch alles geben. Und wir kommen wieder in die gleiche Falle des Evangeliums, dass wir glauben, wir könnten wieder irgendwas dazu beitragen. Und Dallas Willard hat dazu gesagt Folgendes: Saints burn more than sinners. Also Heilige verbrennen mehr Gnade als Sünder. Und das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Weil eigentlich denkst du doch, je besser ich werde, ja, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, je besser ich werde, desto weniger Gnade brauche ich, weil ich mache ja gar nicht mehr so viel falsch. Oder nicht? Ich dachte mal, ich faste 2-mal die Woche, ich bin jeden Morgen, stehe ich ganz früh auf, um Zeit mit Gott zu haben, ich bin echt für den Herrn unterwegs und Hammer und so. Also ich brauche, glaube ich, keine Gnade mehr. Kennt ihr solche Gedanken? Ich nicht. Ich würde solche Gedanken nicht haben. Aber Dallas Willard erklärt das weiter. Gnade ist nicht das Gegenteil von Anstrengung, sondern Gnade ist das Gegenteil von Verdienen. Und versteht ihr, Anstrengung ist eine Handlung. Es ist etwas, was ich tue. Und wir dürfen uns theoretisch auch anstrengen. Hammer. Wir dürfen Vollgas geben, weil die Liebe treibt uns an, wenn wir das Kreuz sehen und denken, ey, hier wohnen Tausende von Menschen in Moabit, die Jesus nicht kennen, die zerbrochen sind, die nicht wissen, wohin mit ihrer Schuld. Hey, dann dürfen wir uns anstrengen, dass diese Menschen von dem hören, der alles gegeben hat. Dann dürfen wir berichten über den König der Könige. Ey, da dürfen wir uns anstrengen. Aber wir wollen es nicht verdienen. Weil Verdienen ist eine Haltung. Ein Verdienen ist etwas, wo wir sagen, ich tue etwas, um etwas zu bekommen. Aber wir können uns damit nichts kaufen. Du kannst nicht sagen, aber heute, ich hab jetzt eine gute Predigt verdient, weil mein Herz doch so gut ist. Gott sagt, nee, sorry, du hast nichts dazu beizutragen. Und trotzdem ist ja die Frage, warum verbrennen jetzt Heilige mehr Gnade? Macht trotzdem keinen Sinn, oder? Ich glaube, wenn wir, das ist so eben, was wir von Lotte gehört haben, wenn wir darauf schauen, was Jesus getan hat, dann sehen wir, er hat Menschen vergeben. Es ist auf die, hatte Liebe für die Menschen. Viel Spaß. Jetzt sofort vergib all deinen Menschen, die dir ganz schlimme Dinge angetan haben. Mach das bitte. 3 Sekunden für dich, fertig, aus. Hey, versuch mal, deine Feinde zu lieben. Versuch mal, Menschen zu vergeben, die dich wirklich verletzt haben. Also und ey, wir haben einen Moment der Großzügigkeit, ey, gib mal alles weg, was du hast an Geld. Und wie viel Freizeit hast du? Kannst du es bitte auch noch abgeben, weil als Kirche ist echt wichtig. Wir wollen unterwegs sein, wir wollen ja auch die Stadt erreichen und so. Ja, deswegen gib mal alles auf, was du hast und bist, weil das ist das, was Gott verdient jetzt. Und dann merken wir ganz schnell, das schaffen wir gar nicht mit unserer Willenskraft. Das schaffen wir gar nicht, dass wir sagen, okay, ab morgen. Kennt ihr das? Ab morgen lese ich jeden Tag die Bibel um 6 Uhr morgens. Kennt ihr das? Das funktioniert nicht. Weil dafür brauchen wir den Treibstoff, den du selbst gar nicht im Tank hast. Ich glaube, je mehr du mit Jesus unterwegs bist und je mehr anfängst zu handeln wie Jesus, dass du anfängst, Menschen zu vergeben, dass du anfängst, Menschen zu sehen, dass du bei deiner Arbeit Menschen siehst und da bist und nicht nur für dich da bist, sondern auf einmal merkst, da sind Menschen, die dürfen sehen, wer Jesus ist durch mein Leben, merkst du, dafür brauche ich Gnade. Dafür brauche ich deine Gnade jeden Tag neu. Und je mehr ich darin unterwegs bin, desto mehr Gnade brauche ich auch, oder? Und ich habe so gedacht, wenn wir das mal vergleichen mit diesem Beispiel, so ein Heiliger ist kein Mensch, der Gnade mehr nötig hat, sondern ein Heiliger ist ein Mensch mit maximalem Verbrauch der Gnade. Und die Luftbrücke ist doch genau das, oder, die wir gehört haben. Die Luftbrücke ist nicht so, hey, die Flugzeuge kommen, die werfen mal alles ab und jetzt viel Spaß, sondern die Luftbrücke ist fast ein Jahr lang, Tag und Nacht, im Minutentakt, diese Maschine. Welches Berlin hätte mehr Flüge gebraucht? Dieses Berlin, was sagt, auch oh, super, danke, ich habe alles, was ich brauche. Oder die Menschen, die anfangen zu empfangen und damit die Stadt wieder aufzubauen und zu sagen, hey, wir nehmen das aus Gnade, wir haben es nicht verdient, wir sind Kinder unserer Feinde, wir haben es nicht verdient, aber wir empfangen jeden Tag neu Kraft, Ressourcen, all das, was wir brauchen, um diese Stadt wieder aufzubauen, um diese neue Stadt aufleben zu lassen, um Berlin zu einem neuen Ort zu machen, um Berlin an diesen Ort zu machen, der heute ist in Teilen. Und ich glaube, genauso lebt man aus Gnade, nicht einmal empfangen und dann irgendwie wirtschaften, sondern jeden Tag die Hände aufhalten, jeden Morgen sich Zeit zu nehmen, sagen, ja, Jesus, hier bin ich, ich möchte deine Gnade empfangen, um in dem zu leben, was du für mich hast. Und das ist der König, auf den Israel gewartet hat und den niemand erwartet hat, oder? Kein König, der Blut vergießt, um an die Macht zu kommen, sondern ein König, der sein eigenes Blut gibt, weil er die Macht der Liebe für stärker hält als die Liebe zur Macht. Ein König, der sein eigenes Blut gibt, weil er die Macht der Liebe für stärker hält als die Liebe zur Macht. Und die Menschen wollten Macht, aber Jesus wollte ein Reich der Liebe, weil er Liebe ist. In Kolosser lesen wir das, am Kreuz hat er die Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Triumphiert, wenn du damals gelebt hast, wir sind ja gerade immer noch in Galiläa innerlich, dann wusstest du Triumphzug, ein Triumph. Die Römer haben triumphiert. Ein Triumphzug ist passiert und hier lesen wir, ein Triumphzug gegen alle Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt, das Kreuz. Könnt ihr noch? Okay. Noch ein paar Punkte, die, glaube ich, cool sind, wo ich gerne mit euch heute hin möchte. Aber wisst ihr, weil wir sind ja, Jesus, wisst ihr, das Evangelium der Gnade, Jesus, deswegen finde ich eure Predigtserie so stark, weil sie hat ganz früh begonnen. Ganz früh gewonnen, ein Ort, ein Garten, Eden, wo dieser Shalom-Friede war. Und wisst ihr, und 3 Tage später nach dieser Kreuzigung, wo alle Hoffnung tot ist, laufen diese Frauen zum Grab. Die Frauen übrigens, die als allererstes predigen durften, by the way, einfach nur so gesagt. Die Frauen, die als allererstes das Evangelium predigen durften. Ja? Und die, am Abend sitzen diese Jünger von Jesus hinter verschlossenen Türen. Warum? Weil sie Angst haben, natürlich vor den Römern. Sie haben verloren, sie sind die Loser. Keiner will was von denen wissen. Sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt vor dieser Enttäuschung. Sie haben diese Wände um sich herum, die verschlossen sind. Diese Wände von, ey, ich wurde verletzt und ich muss mich jetzt schützen. Ja? Da sind diese Wände von, ich bin enttäuscht worden und ich möchte mein Leben so sicher bauen, dass ich nie wieder enttäuscht werde. Ich werde jetzt schauen, dass ich alles so mache, damit ich alles gut kontrollieren kann. Aber Jesus, dem ist es völlig egal, welche Mauern du baust, weil er kann jede einzelne Mauer durchtrennen und sagt, ey, egal wie tief Verletzungen sind, egal was ist, ich möchte zu dir durchdringen. ich möchte zu dir kommen. Und was ist das Erste, was er sagt? Hör mal, Leute, ich habe euch das doch alles erklärt. Spinnt ihr eigentlich? Ich habe euch noch ein paar Tage vorher gesagt, ich werde sterben und in 3 Tagen werde ich auferstehen. Was ist los mit euch? Ihr habt mich verraten, ihr habt mich verleugnet. Das müssen wir dringend lernen. Was sagt er? Johannes 20, Vers 19. Friede sei mit euch. Shalom. Heute ist ein neuer Schöpfungstag, eine neue Welt, eine neue Menschheit, eine neue Gesellschaft. Das älteste Wort der Bibel kommt nach Hause. Lotte hat es gesagt, das ist sehr gut. Seine Menschen, in seinem Ort, in seiner Gegenwart. Das ist Shalom. Das ging verloren, als wir dieser Lüge glaubten, wir sind nicht genug. Ja? Und der Auferstandene steht im Raum und er sagt, hey, Shalom, dieser Friede ist jetzt wiederhergestellt und möglich durch das, was ich für dich getan habe. Du musst nicht wissen, wohin mit deiner Schuld, sondern du kommst zu mir. Alles, was dich trennt, alles, wo du nicht weißt, wohin, das bringst du zu mir. Und hier schließt sich der Kreis. Schöpfung, Fall, Bund, Jesus. Ja, die Auferstehung ist nicht das Happy End, sondern die Auferstehung ist der neue Tag einer neuen Welt. Und wir sind Teil davon heute hier in Berlin, hier in Moabit. Und deswegen, das Evangelium ist nicht einfach nur ein netter, guter Rat, eine super Lebensphilosophie, ein Programm zur Selbstoptimierung, um irgendwie besser zu sein. Sondern es ist die Siegesnachricht. Eine Meldung über ein Ereignis, das die Lage komplett verändert hat. Es hat sich ein für alle Mal was verändert. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Hiro Onoda, ein Japaner, der im Zweiten Weltkrieg kämpft. Und dieser Japaner Hiro, er kämpft auf einer kleinen philippinischen Insel, so japanischer Leutnant. Und auch über seiner Insel flogen jetzt Flugzeuge. Und er kämpft und kämpft. Und er versteckt sich im Dschungel und er kämpft. Und auf einmal kommen diese Flugzeuge und sie werfen so Blätter ab. Und auf diesen Blättern, auf diesen Plakaten stand: Der Krieg ist entschieden. Der Krieg ist vorbei. Ihr könnt nach Hause kommen. Und er dachte, das kann nicht sein. Das ist Propaganda des Feindes, um uns hier rauszulocken, um uns dann zu töten. Deswegen verstecken wir uns noch tiefer im Dschungel. Das war 1945. 1974, 29 Jahre später, fliegt sein alter Kommandeur persönlich zu ihm hin und entpflichtet ihn. 3 Jahrzehnte lang hat Onoda einen Krieg geführt, der längst entschieden war. Und ich habe gedacht, wie viele Leute von uns kämpfen einen Kampf, der schon längst entschieden ist. Wir stecken uns im Dschungel und kämpfen und glauben und tun und handeln und machen. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Jesus, ja, müssen wir darüber sprechen. Ist doch auch schon ein bisschen länger her jetzt. Für andere schon, aber nicht für mich. Immer wieder kämpfen wir gegen diese Lüge, ich bin nicht genug. Und ich muss irgendwie beweisen, doch, ich schaffe das schon, ich bin genug, indem ich viel Leistung bringe, indem ich so tue, als ob, indem ich irgendwie zeige, was ich alles kann. Nein, hey, du bist genug, warum? Weil Jesus für dich gestorben ist und er hat gesagt, ich habe bezahlt für alles, für all dein Versagen, für all das, was du falsch machst, für alles, was mit dir gemacht wurde, ja, für alles, was du richtig tust, was du immer mit falscher Motivation hast, mit all dem bin ich ans Kreuz gegangen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was ist dein Part in all dem? Jesus hat dir jetzt schon alles gemacht. Wir könnten sagen, dein Part ist wie Abraham, einfach zu schlafen. Aber ich glaube, es gibt nichts zu ergänzen, aber ich glaube, dieser Part ist zu sagen, ich glaube diesem König. Ich glaube, das ist ja, ein Glauben an Jesus heißt nicht, ich glaube, das existiert, sondern ich glaube ihm und lebe in dem, anzuerkennen, dass das, was er sagt, stimmt. Ich glaube ihm und deswegen lebe ich los und ich ziehe mein Leben Stück für Stück um in sein Reich und sage, hey, hier Gott, meine Finanzen, hier Gott, meine ganzen Verletzungen, hier Gott, meine Zeit, was möchtest du damit machen? Wie sieht es aus in deinem Reich? Wie sieht es aus, wenn ich sagen möchte, ich möchte handeln, wie du das gemacht hast? Ey, du möchtest mich machen wie du? Ey, hier ist mein Egoismus, hier ist mein Neid. Guck mal, du siehst, immer wenn ich die Wohnung meiner Freunde sehe, die haben alles viel schöner als ich und du merkst irgendwie, dass das alles dich bewegt, sagen, Gott, auch das gebe ich dir ab. Und auch Onoda hat nicht aufgehört zu leben 1974, glaube ich. Haben wir das Bild noch von Onoda? War das schon das Bild? Ah, er hat nicht aufgehört zu leben. Er hat gesagt, weißt du was, ich gebe meine Waffe ab, mein Gewehr ab und dann fange ich neu an, ein neues Leben im Sieg. Und auch die Berliner, die mussten nicht die Flugzeuge fliegen. Die mussten nur jeden Tag die Hände aufhalten, sagen, hier bin ich. Ich brauche es zu empfangen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und sie haben mit dem Brot, das aus dem Himmel kommt, die Stadt wieder aufgebaut. Okay, jetzt bin ich wirklich am Ende. Aber möchte gerne noch meine Geschichte zu Ende erzählen. Darf ich das? Ich hatte wirklich Angst vor einer OP, weil 2010 ist meine OP schiefgelaufen und ich wäre eigentlich, das ist eine längere Geschichte, aber eigentlich bin ich gestorben und irgendwie durch Gebet war ich wieder da. Die Ärzte haben eigentlich aufgegeben und ich wusste es, jedes Mal, wenn ich danach irgendwie in einem OP-Saal war, wusste ich immer nie, werde ich wieder aufwachen. Und ich wusste, ich werde diese OP jetzt machen. Ich habe dem Arzt gesagt, okay, mache ich. Ich dachte in dem Moment, was habe ich da gesagt? Und diese OP kam, ich habe eine neue Herzklappe bekommen und ich weiß noch, wie ich am Abend vorher meiner Frau einen Liebesbrief geschrieben habe, sagen, falls ich nicht aufwache, dass du weißt, wie ich dich sehe und wie ich dich liebe und dass du das nicht denkst, ich bin einfach nur weggegangen, sondern ich möchte gerne wissen, wie ich zu dir stehe. Aber ich bin wieder aufgewacht, also sonst würde ich ja nicht hier stehen. Aber es war nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich hatte Schmerzen, ich habe die Medikamente nicht vertragen. Ich dachte mir so, was ist da los? Dann bin ich in die Reha-Klinik gegangen, da waren nur alte Männer. Also alte Männer nett, aber ich als junger Typ war da und alle sagten, was machst du denn hier? Und es passierte etwas, was ich noch nie so richtig erlebt habe in meinem Leben. Und zwar, also schon vorher vielleicht schon, ich war halt selbstständig, ich habe studiert, ich habe Vollgas für Jesus in der Kirche gegeben, ich war voll dabei. Mein Leben war randvoll, wirklich, es war richtig voll. Aber auf einmal lag ich da und zum ersten Mal seit langem war mir wieder langweilig. Ich lag einfach da im Bett, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich konnte nichts richtig machen. Zum allerersten Mal in dieser erzwungenen Stille vor Gott habe ich so gemerkt, dass Jesus anfängt, an meinem Herzen zu arbeiten. Er hat mich Dinge gefragt, wo ich mit meinem Leben stehe, wohin es geht und wie sich mein Leben entwickelt. Und im Rückblick habe ich erst gemerkt, was eigentlich hier passiert ist. Wie er Dinge gelöst hat, geordnet hat, neu geheilt hat und mich auf Dinge aufmerksam gemacht. Und ich habe so begriffen, ich habe mein Leben lang gebetet, Gott heil mein Herz. Und ich hatte genau vor, ich habe ihm eine Vorlage dafür gegeben, wie er das hätte sein machen sollen. Aber er hat es ganz anders, als ich es bestellt habe, getan. Er hat es durch die Chirurgen extern gemacht und durch seinen Geist in mir geheilt. Ich wollte nur eine äußere Heilung, damit es mir einfach nur besser geht, aber er wollte eine innere Heilung. Er wollte mein Herz von innen heraus heilen. Ich wurde enttäuscht, weil Gott an was viel Größerem gearbeitet hat. Und ich habe gedacht, Israel wollte den König, der die Römer vertreibt, aber er hat ihnen einen König gegeben, der den Tod besiegt hat. Und ich glaube, Gott enttäuscht unsere Erwartungen, um unsere Sehnsucht zu füllen. Und ich möchte gerne mit uns mit einem Moment der Stille schließen. Und ich weiß nicht, in welchem Dschungel du gerade kämpfst. Ob du so denkst, ich glaube, ihr könnt schon mal ruhig nach vorne kommen. Ob du in diesem Dschungel stehst, in dem Job und du so denkst, ich habe das Gefühl, ich muss immer mehr abliefern, ich muss noch mehr Gas geben als die anderen, sonst fliege ich nachher noch auf. Vielleicht bist du jetzt schon 30, 40 und du kämpfst immer noch um diesen einen Satz der Anerkennung von deinen Eltern. Hey, du hast es gut gemacht, du bist gut, du reichst aus. Vielleicht hast du so viel Verletzung und so viele Dinge in deinem Leben, dass du ganz viel Zeit verbringst mit deinem Handy, am Computer, am Fernsehen. Vielleicht nimmst du dieses Handy und du siehst immer wieder Leute, die ein schöneres, geordneteres, erfolgreicheres Leben haben als du. Vielleicht ist Glaube für dich ein guter Leistungsnachweis geworden, wo du Bibel liest, um irgendwie noch dran zu bleiben. Damit du kein schlechtes Gewissen hast. Ein Gebet, wo du denkst, ich muss doch irgendwie meine Pflicht erfüllen. Und tief drin eigentlich die Angst, dass Gott enttäuscht von dir ist, weil du nicht genug machst. Oder die Stimme aus Lottes Predigt, du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Soll ich dir was verraten? Du kannst Gott nicht enttäuschen. Weil Gott täuscht sich nicht. Er kennt dich, wie du wirklich bist. Er weiß, wo du wirklich stehst. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Wie heißt dein Dschungel? Was würdest du gerne heute loslassen? Ich möchte dich einfach einladen, wenn du magst, dass wir so ein, zwei Minuten haben, wo wir ruhig sind, wo wir Stille haben. Wenn du es magst, wie vielleicht die Kinder in Berlin es gemacht haben, die Hände zu öffnen und sagen, Gott, hier bin ich. Wisst ihr, Gott weiß viel besser, was du brauchst, nicht ich. Wie können wir uns so die Hände öffnen für ihn und sagen, hey, hier bin ich, Jesus, heute Morgen. Deine Gnade empfangen, reiß alle Lügen aus meinem Leben heraus, wo ich glaube, ich bin nicht genug. Wo ich glaube, ich muss noch mehr tun. Ich glaube, hier sitzen heute ein, zwei Leute, die sagen, ich, Timo, wenn du wüsstest, ich verstehe das alles, was du sagst, aber wenn du wüsstest, ich kann dir nur sagen, mir ist es, ich muss es nicht wissen, aber Jesus weiß es. Das Gefühl, dass du hier bist und denkst in deinem Job, ey, ich muss irgendwie überperformen, damit du überhaupt deinen Job behalten kannst. Und ich habe das Gefühl, wie Jesus dir sagt, dieser Job war nie dein Verdienst. Es war mein Geschenk an dich. Vielleicht bist du hier heute mit einfach so Verletzung der Vergangenheit. Dir wird immer wieder gesagt, hey, du musst doch vergeben. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, Jesus, ich kann das nicht. Und endlich sind wir an dem Punkt, wo Jesus dich haben wollte. Richtig, du solltest das nicht können, weil ich möchte das durch meine Gnade in dir tun. Vielleicht bist du heute hier tatsächlich mit Vorstellungen aus deinem Leben, die komplett anders gelaufen sind. Du bist enttäuscht von dir selbst, enttäuscht von Menschen. Du hast lange Zeit Menschen die Schuld dafür gegeben, dass dein Leben anders verlaufen ist, als es jetzt ist. Und ich glaube, Jesus möchte dir eine ganz neue Hoffnung geben, möchte sagen, hey, es ist ein Tag einer neuen Schöpfung. Friede sei mit dir, dieser Friede wartet auf dich. Shalom, Friede. Das heißt nicht, dass um dich herum alles perfekt ist, aber es heißt, dass der Friedefürst in deinem Herzen wohnt und dir Frieden gibt in jeder Situation. Vielleicht betest du schon ganz lange für eine Sache und es passiert einfach nicht. Und heute neu zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass selbst wenn du meine Erwartungen enttäuschst, dass du an etwas arbeitest, was tiefer ist als das. Ich vertraue dir.